Heute feiern wir Ostern, so wie gestern und so wie morgen auch. Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und wir freuen uns, dass Gott als Mensch auf diese Erde kam, dass er uns nahe war. Wir freuen uns, dass er durch seinen Tod am Kreuz uns von aller Schuld befreite und dass er damit sein Versprechen hielt. Und wir freuen uns auch, dass so der Bund mit ihm so fest geworden ist, dass uns niemals irgendetwas von ihm trennen kann. Wir freuen uns aber auch, dass Jesus nicht tot blieb, sondern dass er auferstanden ist und damit bewies, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und er hat damit gezeigt, dass Gott nicht nur die Macht hat, uns nahe zu kommen, sondern dass er auch die Macht hat, uns zu sich zu ziehen. Und das in einer Art und Weise, die wir uns kaum vorstellen können. Denn so wie Christus auferstanden ist, so werden auch wir auferstehen, wenn er wiederkommt. Und dann beginnt ein neues Leben. Davon möchte ich heute erzählen. Zu Ostern haben wir Bilder ja sehr gern. Wir bemalen Eier, manchmal bemalen wir Fenster und wir erzählen lustige Geschichten. Ein Bild möchte ich euch heute vor Augen malen. Auch wenn es nicht lustig, sondern sogar sehr düster beginnt. Und zwar ist das eine Geschichte, eine Vision an Hesekiel für das Volk Israel. Und diese Vision finden wir in Hesekiel 37 und dort die Verse 1 und folgende. Hesekiel 37 ab Vers 1. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin und siehe, sie waren ganz verdorrt. Hesekiel wird hier im Geist auf ein Feld geführt. Und dieses Szenario ist wie aus einem Gruselfilm. Dieses ganze Feld liegt voller Knochen. Und das müssen unzählige Knochen gewesen sein. Hesekiel geht eben durch dieses Feld hierhin und dorthin und egal wohin er blickt, überall diese Toten. Und es erschaudert mich fast, wenn ich daran denke, mich in so einer Szenerie zu befinden. Möglicherweise ist das tatsächlich, wie man sich das am düstersten ausmalt. Der Himmel ist verhangen. Das Licht scheint nicht richtig durch und man sieht hier und da die Schatten. Und wenn man durch die Knochen geht, natürlich tritt man auf den einen oder anderen drauf. Und für diejenigen, für die Friedhöfe absolut nichts sind, die hätten wahrscheinlich auf diesem Feld erst recht verschwinden wollen. Und Hesekiel musste das noch mehr erschaudern, denn für ihn war der Kontakt mit Toten verboten. Er wusste, er würde danach eine ganze Weile unrein sein. Aber er wusste auch sofort, was dieses Feld ihm sagen sollte. Diese vielen Gebeine geben nämlich zwei Hinweise. Zum einen, dass das Feld voller Gebeine liegt, lässt darauf hindeuten, dass sie offensichtlich nicht begraben sind. Und zum anderen, diese vielen, dass es von Horizont zu Horizont reicht, muss darauf hindeuten, dass dort ein großer Kampf stattgefunden haben muss. Hier muss ein Heer liegen. Jetzt war es damals aber nicht normal, die Toten nach einem Kampf liegen zu lassen. Denn so ein Feld mit Toten übersät, verwesen zu lassen, ist ein Herd für viele Krankheiten. Das war schlichtweg gefährlich. Und zum anderen lief der Krieg damals auch noch ein wenig zivilisierter ab als heute. Nicht immer, aber meistens erwies man seinem Gegner und den Respekt vor ihm dadurch, dass man die Toten dann eben begrub und so ihnen die letzte Ehre erwies. Und selbst wenn man das nicht wollte, wenn man seinen Gegner entehren wollte, Selbst dann hat man entweder diejenigen, die von diesem gegnerischen Heer noch übrig sind, das aufräumen lassen, oder die Angehörigen des Volkes, die nun niedergeschlagen sind. Aber diese Knochen liegen noch herum. Und das muss ein sehr trauriger Anblick gewesen sein, denn sie sind total vernichtet. Es gibt niemanden, der sich um sie kümmert. Sie sind ein Herd von Krankheiten und von Gestank. Und wenn ich mir vorstelle, wie Hesekiel da durchgeht, dann kann ich mir vorstellen, wie angewidert er ist und wie er möglicherweise einen Teil seines Mantels vor seinen Mund nimmt, um das zum einen vielleicht nicht sehen zu müssen oder nicht riechen zu müssen, vielleicht weil ihm übel war. Dieses Heer, das dort liegt, hat seine letzte Würde verloren. Es hat im Leben versagt und den Kampf verloren, und im Tod wurde es entehrt. Man hat dafür gesorgt, dass der Ort, an dem diese Schlacht stattfand, ein gemiedener Ort ist. Niemand traut sich dorthin und sagt, naja, okay, sie haben verloren, aber sie haben trotzdem für uns gekämpft. Dieser Ort soll in einer Erinnerung bleiben, aber in einer sehr schlechten. Man soll den Kindern erzählen, geht nicht dorthin. Dort wurden wir besiegt. Was dieses Heer erdulden musste, war nicht nur eine Niederlage im Kampf, es war eine totale Vernichtung auf politischer, militärischer und auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und das ist ein ganz krasser Gegensatz zu dem, wofür ein Heer eigentlich da ist. Natürlich soll es siegreich ausziehen, kämpfen und gewinnen. Aber es hatte eben auch Prestigezwecke. So eine Armee war natürlich neben denen, die von dem König aus dem Volk gerufen wurden und dann ihre Ausrüstung bekamen, so ein Heer bestand eben auch aus einer Berufsarmee. Und diese Berufsarmee hatte schöne, prunkvolle Waffen. Die Rüstungen glänzten. Heute hat man ja Tarnfarben, damit man nicht gesehen wird. Damals sollte man gesehen werden. Da gingen die Soldaten mit Stickereien einher, wenn sich der Heerführer das leisten konnte oder der König. Man sollte schon am Aussehen dieser Armee erkennen, dass das Land, wo sie herkommt, mächtig, prächtig, reich und würdevoll ist. In einer Zeit, als Radio und Fernsehen für die Feindespropaganda noch nicht zur Verfügung standen, war die Armee der erste Botschafter. Und jedem sollte klar sein, dass der Einzug einer Armee eine Machtdemonstration ist. Da geht es um Kraft, um Durchsetzungsvermögen, Überlegenheit und Glanz. Und Gott sagt später, genau dieses Bild, dieses Knochenfeld soll Israel darstellen. Israel ist auch gemacht, um Glanz zu zeigen. Ruhm und Herrlichkeit, ein Zeichen für alle Völker, der erste Botschafter. Aber nun liegen sie da. Sie sind entehrt, sie werden gemieden. Wir lesen an keiner Stelle irgendetwas von Waffen. Und es gibt keine, die noch übrig sind, um aufzuräumen oder den letzten Rest Würde noch einmal zu reaktivieren. Israel ist vernichtet. Und zwar auf ganzer Linie. Und der Text geht weiter. Und er, also Gott, sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach: Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht der Herr zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will euch Odem bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte. Und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Hesekiel steht mitten in diesem Feld, einem Ort, den er sehr gern verlassen würde. Und er weiß, dass dieser Ort, den er selbst gern meiden würde, sein Volk symbolisiert. Und Gott fragt: Meinst du, diese Gebeine können wieder auferstehen? Meinst du, alles kann wieder werden wie früher? Und Hesekiel blickt über das Feld und ich bin mir sicher, dass er dachte: Ja, Gott kann. Aber dann sieht er das Ausmaß und die Totalität dieser Trostlosigkeit, die Endgültigkeit, mit der sie hier liegen. Und er scheint sich nicht sicher zu sein. Gott kann, aber schlimmer geht es ja kaum. Und Hesekiel antwortet Gott ausweichend. Er sagt nicht: Jawohl, natürlich, du kannst. Er sagt aber auch nicht: Gott, ich glaube er nicht. Sondern er sagt, weil er sich so unsicher ist: Du weißt es. Du bist der Einzige, der es weiß, der sagen kann, ob das nochmal wieder gut wird. Und Gott gibt ihm einen Auftrag. Er sagt: Weissage über diese Knochen, dass sie wieder heile werden sollen, dass sie in der Zukunft wieder auferstehen werden. Und dann geschieht das Wunder. Die Knochen finden zueinander. Und sie werden wieder mit Fleisch und mit Haut überzogen. Und die düstere Szenerie wird hell. Das Heer wird wieder hergestellt. Und nun sieht man wieder die Macht, den Glanz und auch die Aufgabe. Mit dem Heer ist es nicht aus. Es ist wieder da. Aber sie liegen noch herum. Friedlich, fast wie schlafend, auch wenn die Düsternis weg ist. Und er sprach zu mir: Weissage zum Odem, weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem: So spricht Gott der Herr, Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Was sind menschliche Körper schon wert, wenn noch kein Leben in ihnen ist? Und was ist ein Heer wert, das sich nicht bewegen kann? Nichts. Und deshalb gibt Gott ihnen den Odem ein. Und nun richten sich nicht Leiber oder Tote auf, sondern jetzt stehen Menschen da. Sie sehen sich um. Sie erfassen, dass sie leben. Und aus dem Staunen wurde mit Sicherheit Gemurmel. Kann das sein? Sind wir es wirklich? Träumen wir vielleicht? Oder haben wir schlecht geträumt? Aus dem Gemurmel muss Gewissheit werden. Aus der Gewissheit Freude und die Freude ist mit Sicherheit in Jubel ausgebrochen. Dieses Heer war bestimmt nicht still, als sie verstanden haben, was da gerade mit ihnen passiert war. Gott hatte ihnen den Odem gegeben und sie erkannten tatsächlich, dass er der Herr ist und die Macht hat. Was für eine Erfahrung muss es sein, aus dem Tod ins Leben zurückzukehren? Und Gott erklärt diese Vision und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraus und bringe euch ins Land Israel. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Israel liegt am Boden, hoffnungslos, verloren und auf ganzer Linie vor dem Aus. Sie haben versagt und sie wurden absichtlich entehrt. Aber Gott belässt es nicht dabei. Gott verspricht, sie wiederherzustellen. Er verspricht, dem trostlosen Leben wieder Trost zu geben. Er wird die verwesten Seelen wieder mit Saft und Kraft füllen. Er wird aus dem Grab herauf ins Leben holen und sie werden wieder ein Zeichen für die Völker sein. Und Gott betont diesen Odem, denn es ist ihm nicht genug, einfach nur die Zustände von damals wiederherzustellen. Er will nicht nur satte und zufriedene Seelen haben, die wie schlafend herumliegen, sondern er will seinen Odem geben, seinen Geist schenken. Und dieser Odem, dieser Geist steht für etwas, das Israel schon einmal hatte und das Gott immer und immer wieder erneuern wollte. Seinen Bund mit ihnen. Er will bei ihnen sein und ihr Gott sein. Und wie dieser Bund aussehen soll, das lesen wir in Kapitel 37, die Verse 23 bis 28. Und sie sollen sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und Gräuelbildern und all ihren Sünden. Ich will sie retten von allen ihren Abwegen, auf denen sie gesündigt haben, und will sie reinigen, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Und sie sollen wieder in dem Lande wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin wohnen für immer. Und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen. Der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Und ich will sie erhalten und mehren, und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer. Ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein, damit auch die Heiden erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Hier ist die Rede von David, einem Synonym für einen Nachkommen Davids. Hier ist von einem ewigen Bund des Friedens die Rede, vom Halten der Gebote, also von unserem Teil der Abmachung mit Gott. Hier ist von einem Heiligtum Gottes mitten unter den Menschen die Rede. Für die Israeliten bedeutete das natürlich ein irdisches Reich, die irdische Wiederherstellung des davidischen Königtums, ein gerechtes Königtum. Und das heißt natürlich auch die Wiederherstellung des Bundes, den Gott einmal schon mit ihnen geschlossen hat, wie bei Mose. Und sie denken da natürlich auch an ein Heiligtum wie den Tempel, den sie wieder aufbauen würden. Für unsere Ohren klingt das ein wenig anders. Wir wissen, dass der Nachkomme Davids Jesus Christus ist, und dass dieser Text auch von Christus spricht. Ja, er ist unser ewiger Hirte. Und wir wissen, dass es eine Zeit geben wird, in der Christus all das, was hier versprochen wurde, wahrmacht, wo ewiger Friede herrschen wird, wo ewiges Wohnen Gottes bei den Menschen sein wird, wo das Königtum Gottes ewig sein wird. Aber es wird in einer Art und Weise sein, die wir uns jetzt kaum vorstellen können. Die Vision von der Auferstehung der Knochen ist nicht nur ein Bild. Es enthält sehr viel Wahrheit und sehr viel Realität. Denn die Zerschlagenheit des Menschen ist Realität. Die Vernichtung des Lebens ist Realität. Und das wird uns jedes Mal wieder bewusst, wenn einer von uns stirbt. Es wird uns jedes Mal wieder bewusst, wenn einer von uns eine Depression bekommt, wenn wir uns trotz Kirche verloren fühlen. Ja, und wenn wir in die Nachrichten sehen, können auch wir die Zweifel von Hesekiel bekommen. Wird das wieder gut? Ja, das ist Realität. Aber Realität ist auch das Versprechen Gottes, dass die Knochen unserer Vorfahren und die Knochen unserer Seele wieder zueinander finden werden, dass die Verstorbenen und auch unsere Gemüter wieder ein kraftvolles und unverletztes Herz bekommen werden, dass wir mit festen Muskeln und mit weicher Haut überzogen werden, dass Gott alles wie neu machen wird. Die Vision Hesekiels ist nicht nur ein Bild, sie ist Wahrheit. Denn wir wissen, dass das, was Gott versprochen hat, wahr ist. Und Gottes Versprechen ist, dass er seinen Odem geben wird, seinen Geist, die intimste Nähe zu Gott, die überhaupt möglich ist. Er will einen Bund mit uns schließen, einen Ehebund, einen Bund des Friedens. Und wir wissen, genau das hat er schon getan, indem Jesus Christus auf diese Erde kam. Manchmal fühlen wir uns wie ein Heer, das untergeht. Wir sind des Kämpfens müde. Und vielleicht erleiden wir auch die eine oder andere prunklose Niederlage. Aber wir wissen, Gottes Heiligtum wird mitten unter uns stehen. Jetzt leiden wir noch an der Entfernung zu ihm. Und jetzt zweifeln wir vielleicht noch, ob er wirklich eingreift. Aber dann, spätestens, werden wir wissen, er ist da. Und Christus wird als Hirte über uns wachen. Jetzt sehen wir uns noch nach seiner Führung. Wir wissen, diese Vision gilt nicht nur Israel, sie gilt allen Zeitaltern. Und was düster begonnen hat, wird in Herrlichkeit enden. Und die Hoffnung auf diese Zukunft ist das Ergebnis dessen, was wir jetzt schon glauben und was wir jetzt schon leben. Wir sind schon in diesem Bund. Wir haben ihn mit Gott geschlossen. Das Eheversprechen haben wir uns gegenseitig gegeben. Wir haben schon ein Vorgefühl von dieser Zukunft, weil wir wissen, dass es wahr ist. Denn Christus hat es gezeigt. Heute feiern wir Ostern, so wie gestern und wie morgen auch. Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und wir freuen uns, dass Gott in unsere Mitte kam und uns als Mensch nahe kam. Wir sind froh darüber, dass der Ehebund so fest geworden ist, dass nichts und niemand uns jemals wieder von ihm trennen kann. Wir sind froh darüber, dass Jesus nicht tot blieb, sondern auferstand. Denn es bewies, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und Gott zeigte damit, dass er nicht nur Macht hat, uns nahe zu kommen, sondern uns zu sich zu ziehen. Und das in einer Art und Weise, die wir uns kaum vorstellen können. Denn auch wir werden auferstehen, wenn Christus wiederkommt. Und dann beginnt ein neues Leben. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und ich will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und ich tue es auch, spricht der Herr. Amen.